ARD.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Heute.
Tatsächlich lag ich am Tag vor dem Amoklauf auf dem Sofa bei meiner Oma und es kam ein Amoklauf von Amerika im Fernsehen. Und das war das erste Mal, dass ich mit diesem Thema irgendwie konfrontiert wurde. Und ich habe noch in dem Moment gedacht, sowas passiert in Amerika, aber doch niemals in Winnenden. Und das Grausame ist, dass ich am nächsten Tag feststellen musste, doch, sowas passiert in Winnenden an meiner Schule. Und es war ein Riesenschock für uns.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben mit Martin Liss.
Ich denke, dass es sich lohnt, meine Geschichte zu erzählen, wenn nur ein Mensch was mitnehmen kann. Also wenn nur ein Mensch Mut oder Hoffnung mitnehmen kann oder vielleicht auch eine Perspektive für die eigenen Probleme oder eigene Sackgasse, wo er oder sie gerade steht. Und genau, deshalb mache ich das.
Ulrike ist 15, als an ihrer Schule in Winnenden bei Stuttgart ein ehemaliger Schüler zum Amokläufer wird und insgesamt 15 Menschen und sich selbst tötet. In dieser Folge erzählt mir Ulrike, wie sie die Tat erlebt hat und was ihr bis heute hilft und Hoffnung gibt. Ihre Geschichte könnt ihr wie alle weiteren Folgen von Schicksal in der ARD-Audiothek finden.
Ich bin an dem Tag ganz normal zur Schule gegangen. Wir hatten ganz normalen Unterricht. In der dritten Stunde hatten wir Chemie. Und unser Chemieraum ist so aufgebaut wie so ein Kinoraum, also mit so Stufen. Ich saß ganz hinten und auf einmal haben wir Geräusche gehört. Und diese Geräusche haben für mich tatsächlich eher geklungen, wie wenn jemand auf die Heizung klopft. Und gar nicht so laut und eindringlich, wie ich mir jetzt Schüsse vorstellen würde. Und wir haben diese Geräusche gehört und sie kamen immer wieder und immer wieder. Und wir haben unseren Lehrer gefragt, was da los ist. Und dann habe ich tatsächlich aus dem Fenster geschaut. Und neben dem Fenster sehe ich immer die Feuerleiter von unserem eigentlichen Klassenzimmer. Und ich habe in diesem Augenblick da Mitschüler von der Klasse über mir gesehen. Und jeder Einzelne hatte so einen versteinerten, angstvollen Blick. Und ich habe gemerkt, hier stimmt irgendwas absolut überhaupt nicht. Ich habe noch nie solche Blicke gesehen, solche Angst in den Augen. Und dann haben wir haben nochmals nachgefragt, ob der Lehrer mal schauen kann. Und der Lehrer hat geschaut, muss durch die Tür rausgegangen sein, geschaut haben und muss ihn irgendwie gesehen haben. Ich will mir gar nicht vorstellen, was in dem Moment in ihm vorging. Er ist zurückgekommen, hat die Tür zugemacht und wir waren tatsächlich im einzigen Raum der ganzen Schule, wo man die Tür nur von innen öffnen konnte. Und der Lehrer hat uns sofort in dieses Nebenzimmer gerufen und ich weiß, wir sind alle da irgendwie hingerannt. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, wie mich meine Füße von der letzten Reihe quasi in dieses Nebenzimmer getragen haben. Und der Attentäter hat zweimal bei uns durch die Tür geschossen. Mit dem ersten Schuss hat er die Heizung getroffen und dann noch eine Klassenkameradin, die einen Streifschuss hatte. Der geht's aber Gott sei Dank gut. Und mit dem zweiten Schuss hat er unsere Referendarin getroffen, die daran auch gestorben ist. Aber selbst das haben wir in dem Moment nicht realisiert. Die Menschen aus meiner Klasse, meine Mitschüler, die sich zu Rettungssanitätern haben ausbilden lassen, die haben noch irgendwie versucht, da zu helfen, nach unseren Schals gefragt, aber die konnten nichts mehr tun. Und dann saßen wir in diesem Raum, neben dem Chemieraum, haben uns versteckt hinter den Regalen und dann hat ein Mitschüler gesagt, jetzt hilft nur noch beten. Und ich weiß noch, wie wir waren ein paar Christen in der Klasse und haben ganz, ganz leise der Herr segne dich gesungen zusammen. Und wir haben gebetet und ich habe auch gebetet, so voller Angst, so voller Panik, dass ich nicht wusste, ob mein Leben jetzt zu Ende ist. Und plötzlich in diesem Gebet überkommt mich so ein ganz tiefer Friede. Also inmitten dieser Angst war da plötzlich so ein Friede und so, ja, so eine Zuversicht, dass ich irgendwie dachte, wenn ich jetzt sterbe, dann werde ich bei Gott sein. Und dann wird es doch auch irgendwie gut sein. Und ich hatte schon Angst vor den Schmerzen, aber irgendwie hatte ich einen Frieden in mir. Das war ganz krass, weil das war von einem Moment quasi auf den anderen. Und ich weiß noch, wie ich mir gewünscht hätte, dass ich irgendwie mein Handy bei mir gehabt hätte, um nochmal allen Menschen zu schreiben, die mich so liebevoll begleitet haben, meinen Freunden, meiner Familie Danke zu sagen. Aber diesen Frieden, den konnte mir echt nichts nehmen in dem Moment. Wir haben nur mitbekommen, wie es auf einmal dann still war. Wir haben keine Schüsse mehr gehört. Es war einfach beunruhigend still. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie lange wir da gesessen sind. Irgendwann hieß es dann, wir dürfen jetzt raus. Und ich weiß noch, wir sind raus durch die andere Tür quasi, die an diesen Laborraum oder Requisitenraum angegrenzt hat. Und dann sind wir durch unser Schulhaus gerannt, vorbei an Schusslöchern in den Scheiben. Ich weiß noch genau, wie die Scheiben aussah und wo die Schusslöcher waren. Aber ansonsten ist meine Erinnerung tatsächlich sehr verschwommen. Ich weiß, wir sind unseren Fluchtweg entlang gerannt. Unser Fluchtweg hat zu dem benachbarten Schwimmbad geführt. Und genau, da sind wir dann gewesen und niemand wusste so richtig, wohin mit sich. Alle haben geweint, haben sich umarmt, sind suchend rumgelaufen, haben Leute gesucht. Ich habe auch Freundinnen gesucht und manche auch einfach nicht gefunden.
Zwar dürfen die Schülerinnen und Schüler das Gebäude jetzt verlassen, doch für sie ist das Schreckliche noch nicht vorbei, denn der Täter ist noch nicht gefasst.
Das Schlimme war ja, dass es nicht zu Ende war. Der Täter war ja auf der Flucht und wir haben das gehört, die Durchsage, der Täter ist auf der Flucht. Und wir haben gesagt, er könnte ja jetzt überall hinkommen, der könnte ja ins Schwimmbad kommen. Also meine Mama war in der Nachbarschule Lehrerin, dass er dahin geht und wir wussten überhaupt nicht, wo er war. Der Tag ging tatsächlich so weiter, dass ich mit einer Freundin nach Hause konnte, also ihre Mama uns beide abgeholt hat. Weil ich konnte ja auch niemand Bescheid sagen von meinen Eltern, die haben auch beide gearbeitet. Und dann waren wir bei der Freundin und es lief Tagesschau und es kam die ganze Zeit die Meldung, dass er noch auf der Flucht ist, dass er noch auf der Flucht ist. Und ich weiß noch, wie wir uns eingeschlossen haben in die Küche von der Familie und die Ohren zugehalten haben und gesagt haben, wir wollen das alles nicht hören. Wir wollen einfach nur aufwachen aus diesem Albtraum und wir hatten so Angst. Und dann weiß ich noch, wie es auf einmal geklingelt hat und ich bin total erschrocken wegen dem Geräusch. Und dann stand aber mein Papa vor der Türe und hat mich irgendwie heimgebracht. Und dann muss ich meine Familie wieder gesehen haben. Irgendwann kam dann mal die Nachricht, dass der Täter eben ins Schussfeuer mit der Polizei geraten ist und sich dann selber erschossen hat. Also, dass es vorbei ist. Aber der Tag war so durcheinander, so furchtbar. Und zwei Freundinnen haben bei mir übernachtet und ich weiß noch, die ganze Nacht haben wir irgendwie geweint und Klagelieder gesungen und die wenigen Sekunden, wo ich geschlafen habe, habe ich immer geträumt, dass jemand mit der Pistole auf mich zeigt. Also wirklich geprägt von so Flashbacks.
Wen der Amokläufer getötet hat, das erfährt Ulrike erst Tage später aus der Zeitung. Bei insgesamt 9 Beerdigungen ist sie dabei. Es ist eine Zeit der gemeinsamen Trauer.
Also von der Schule gab es von Anfang an das Angebot, sich in Turnhallen zu treffen. Und da waren auch Psychologen vor Ort, da waren Sportangebote, da waren Kreativangebote. Genau, da bin ich manchmal hingegangen und manchmal nicht. Und irgendwie diese Zeit danach kann ich gar nicht mehr so richtig sagen, was ich eigentlich gemacht habe, weil ich hatte davor so einen super vollen Terminplan mit Badminton und Tanzen und Freunde treffen und das war irgendwie alles nicht mehr. Ich weiß, dass ich ganz oft mit meinem Jugendkreis zu dem Lichtermeer an der Schule gegangen bin, also zu den Kerzen, dass wir alle Plakate geschrieben haben, wo dieses große Warum und wie konnte das passieren drauf stand. Und ja, ich weiß, dass es mir irgendwie geholfen hat, wenn meine Freunde aus dem Jugendkreis oder meine beste Freundin für mich gebetet haben, weil ich habe mich irgendwie eher so gefühlt, dass wenn ich jetzt bete, dass ich dann mit einer Wand rede. Und ich habe mir immer vorgenommen, dass ich es nicht verdränge, aber im Endeffekt habe ich es doch irgendwann verdrängt und irgendwann kam um mich rum sowas wie Normalität, aber in mir drin und bei mir war es einfach, hat sich es noch ein, zwei Jahre später angefühlt, als ob es gestern gewesen wäre. Und ich habe auch gemerkt, wie sich in mir drin so ein Hass zusammenbraut, also wirklich so ein tiefer Hass gegenüber dem Amokläufer. Und ich habe aber das mehr oder weniger überspielt oder hatte immer irgendwie eine Fassade. Mein Leben musste ja irgendwie weitergehen. Wir sind irgendwann dann auch wieder in die Schule gegangen. Unseren Abschluss haben wir auch in so Containern gemacht. Also wir mussten nie wieder in diese Schule, wo es passiert ist. 2 Jahre später konnten wir in die Schule rein. Also unsere Sachen, die wir da liegen gelassen hatten, also stehen und liegen gelassen, haben wir schon früher geholt. Aber nach 2 Jahren später gab es so ein Angebot, dass wir eben nochmal in die Schule rein dürfen. Das habe ich dann auch mit meinem jetzigen Mann zusammen gemacht, mit meinem Freund damals und mit ein paar anderen zusammen. Die Schule wurde ja umgebaut etwas, aber man hat trotzdem noch ziemlich viel gesehen von dem, wie es mal aussah. Und die Räume, in denen jemand getötet wurde, sind auch tatsächlich keine Unterrichtsräume. Also das eine ist ein Gedenkraum, das andere ist der Raum für die Schulgemeinde, die daraus entstanden ist oder die eben entstanden ist, einfach um Schulzusammenhalt, Gemeinschaftsgefühl zu stärken. Wir hatten dann Unterricht erstmal noch in einer anderen Einrichtung, aber dann, als die Container standen, hatten wir eben den Unterricht in den Containern und haben auch da unseren Abschluss gemacht.
Mit dem Hass, den Ulrike dem Täter gegenüber empfindet, will sie irgendwann nicht mehr weiterleben. Es gibt 2 Schlüsselmomente, die ihr zeigen, dass es etwas aufzuarbeiten gibt.
Der erste Schlüsselmoment war, ich war in einem Gottesdienst in meiner jetzigen Gemeinde zum Thema Wert des Lebens. Und wir haben anfangs alle ein Puzzleteil bekommen und wir mussten uns vorstellen, da steht jetzt unser Name drauf. Und dann hieß es in der Predigt, dass wir eben so unendlich wertvoll für Gott sind, jeder Einzelne, dass er uns überall suchen würde, wie bei so einem 1000-Teile-Puzzle, dass er genau, dass er eben genau uns sucht und genau uns will, egal ob er schon 999 andere Teile hat. Und dann ging die Predigt eben so weiter, dass man das Puzzleteil umdrehen sollte und einen Menschen draufschreiben sollte, mit dem man ein Problem hat. Und auf meinem Teil stand der Name des Attentäters. Und dann hieß es in der Predigt, dass eben auch dieser Mensch unendlich wertvoll ist und dass Gott auch diesen Mensch liebt. Und es hat mich total rausgehauen. Ich bin dann so zusammengebrochen und habe gesagt, nee, das kann nicht sein. Der kann nicht diesen grausamen Mörder lieben. Und ja, ich bin dann nach dem Gottesdienst noch zu der Pfarrerin hin und habe mit ihr geredet, habe ihr meine Geschichte erzählt. Und was sie gesagt hat, das brachte so eine erste Veränderung. Also sie hat mir gesagt, ich soll doch mal versuchen, mir den Attentäter als kleinen Jungen im Sandkasten vorzustellen. Und dieses Bild hat mir tatsächlich sehr geholfen, einfach diesen unschuldigen kleinen Jungen mir vorzustellen. Und ich habe auch für mich so eine Sicht auf die Welt bekommen oder auf Menschen bekommen, die einfach Schlechtes tun, dass sie selber irgendwie zwar Täter sind, definitiv, er ist Täter zu 100%, aber auch Opfer sind, weil wenn ich mir denke, was jemand erlebt haben muss, um so viel Hass in sich zu haben, um so viel Wut in sich zu haben, um bis zum Äußersten zu gehen oder das zu tun, seinen Hass gegen andere Leute so zu richten in der Form, dann muss der selber ganz schön was erlebt haben, sage ich jetzt mal. Und beim zweiten Moment geht es tatsächlich auch ums Loslassen. Das war, ich glaube, so ein Jahr später oder so, habe ich ein Buch gelesen, das heißt Die Hütte. Und das ist ein christliches Buch mit einer Rahmengeschichte, dass ein Familienvater, dessen Tochter entführt und ermordet wird, eben von Gott in drei Personen auf so eine Hütte eingeladen wird. Und die Gespräche da drin sind ziemlich gut in dem Buch. Auf jeden Fall geht es eben gegen Ende des Buches darum, dass Gott zu diesem Familienvater sagt, er muss ihm vergeben, dem Mörder seiner Tochter. Und ich habe gemerkt, in dem Moment, also da stand eben was über Vergebung, dass es, wenn man nicht vergibt, dass es einen beim lebendigen Leibe auffressen wird und dass es einfach mein eigenes Herz total schwer macht und dieser Hass wirklich mich belastet. Und ich habe gemerkt, Gott möchte, dass ich dem Amokläufer vergebe, dass ich ihn irgendwie loslasse. Ich weiß noch, ich lag im Bett und habe das gelesen und bin auch echt zusammengebrochen und habe gesagt, das kann auch nicht wahr sein. Was ist das für eine skandalöse Forderung? Und dann habe ich gemerkt, dass ich das nicht alleine tun muss, sondern dass er mir hilft. Ich weiß noch, ich habe das dann ganz leise über mein Leben ausgesprochen. Ich vergebe dir. Und da waren mehr Fragezeichen dahinter als Ausrufezeichen. Ich habe ehrlich gesagt auch kein Wort davon geglaubt in dem Moment. Und dann habe ich es jeden Tag ein Jahr lang über mein Leben ausgesprochen und habe gemerkt, ich bekomme immer mehr die Kraft dafür, das wirklich so zu meinen. Und als ich es dann wirklich so gemeint habe, habe ich mich quasi gefühlt, wie wenn ich so die ganze Zeit meine Hände an der Kehle von dem Amokläufer gehabt hätte und dann plötzlich meine Hände wieder frei waren und mein Herz wieder frei war und ich irgendwie nicht mehr diesen schweren Hass so ihm gegenüber fühlen musste. Und das hat wirklich eine Veränderung in mir gebracht.
Hass, Groll und Wut loslassen, einem Mörder vergeben. Ulrike nimmt diese große Aufgabe an. Heißt das auch, nicht mehr nach der Schuld zu fragen?
Ich finde es tatsächlich voll schwierig, so eine Schuldfrage zu stellen. Weil wenn man sich jetzt fragen müsste, wer hat Schuld an dem Ganzen, dann könnte man irgendwie jeden hernehmen, der diesem Jungen die Beziehungsbotschaft vermittelt hat, du bist weniger wert als andere. Also ich weiß ja, dass er zum Beispiel jahrelang gemobbt wurde. Und ich finde es tatsächlich auch schwierig, jetzt dieser Familie diese Schuld so in die Schuhe zu schieben. Und ich will wirklich einfach diese Schuldfrage nicht stellen, weil ich mich nicht als Richter oder als jemand, der das beurteilen könnte, sehe. Mir tut diese Familie einfach nur wahnsinnig leid, weil ihr Sohn hat im Endeffekt ihr Leben zerstört. Die haben auch ein geliebtes Kind verloren. Und ich hoffe und bete einfach nur, dass die irgendwie ein Stück Heilung auch erfahren dürfen. Und es bringt kein einziges Menschenleben wieder. Oder wenn ich jetzt einen Hass habe auf die Familie oder wenn ich da Schuld suche. Ich habe ehrlich gesagt auch diese ganze Verhandlung schon mitverfolgt, so, aber mich da auch einfach versucht abzugrenzen und mich da rauszuhalten. Ich denke halt auch, wenn man Hass mit Hass bekämpft, dann schürt es nur noch mehr Hass. Und dass es irgendwie ein anderes Mittel geben muss, ich glaube, das ist total herausfordernd, sich für einen anderen Weg wie Hass zu entscheiden. Und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass ich das aus eigener Kraft hätte können. Und ich hasse nach wie vor, was er getan hat. Aber ich habe ihn nicht mehr in diesem Würgegriff und ich habe meine Hände wieder frei. So.
15 Jahre später hat Ulrike sich ein Leben mit Beruf und Familie aufgebaut. Es geht ihr gut. Dennoch ist der Amoklauf als Trauma immer noch präsent.
Also ich war auf dem sozialwissenschaftlichen Gymnasium in Stuttgart, habe mein Abitur gemacht, habe dann eine Ausbildung als Ergotherapeutin gemacht und Genau. Arbeite jetzt am Bodensee als Ergotherapeutin, habe bald 3 Kinder. Und ja, ich fühle mich schon frei, so sage ich jetzt mal. Und ich habe einfach gemerkt, dass aus diesem Scherbenhaufen, der mein Leben war, wieder was entstehen konnte. Ich würde sagen, dass ich ein ganzes Stück weit wiederhergestellt bin. Aber ich habe immer noch Momente, wo ich Flashbacks habe. Oder wenn ich zum Beispiel was Neues erfahre, was ich noch nicht wusste über diesen Tag oder über den Täter, dann steigt in mir Groll, Ärger, Wut auf. Und ich muss dann immer diese Gegenstimme in mir zuhören, die sagt, lass es los. Du brauchst es nicht tragen. Du kannst deine Sorgen nehmen und mir hinwerfen. Du brauchst sie nicht tragen. Und ich bin auch eine wahnsinnig sensible Person. Ich war schon immer eine sensible Person, aber ich kann zum Beispiel auch nicht jeden Film angucken. Also ich kann sehr wenige Filme angucken. ja, oder habe einfach auch ein Problem mit verschiedenen Killerspielen oder ja. Das sind einfach so Dinge, wo ich das schon noch merke in meinem Leben heute. Ich erschrecke immer noch, wenn ich laute Geräusche höre. Aber es ist tatsächlich sehr krass, weil ich habe bis zu dem Tag, an dem ich wirklich sagen konnte, ich vergebe ihm, habe ich jedes Mal, wenn ich in einem Bett geschlafen habe, in dem ich noch nie geschlafen habe, hatte ich einen Albtraum, dass genau an diesem Ort ein Amoklauf ist. Und das waren ja meistens schöne Gegenden, das war ja meistens Urlaub oder bei Freunden übernachten oder so. Und das habe ich seit diesem Tag nicht mehr. Also ich muss sagen, über das alles zu sprechen, ist für mich immer wie eine Therapie. Also es ist für mich immer auch irgendwie schön, mir das klar zu machen, was aus diesem wirklich ganz, ganz Furchtbarem so Fruchtbares entstehen konnte und wie ich damit vielleicht anderen Menschen Hoffnung machen kann. Also wenn ich irgendwo eingeladen bin zu sprechen, dann sind auch die Gespräche danach oft so gesegnet, dass sich Menschen mir öffnen oder dass Menschen sagen, wow, das gibt mir gerade eine Perspektive oder Hoffnung oder Mut in meinem Leben. Und das ist auch der Grund, warum ich das erzähle. Oder wir beten zusammen oder es öffnet sich jemand mir mit seiner Geschichte und wir reden darüber. Und das ist wirklich, ja, ein Segen irgendwie.
Ulrike ist nicht gläubig aufgewachsen und sie kann nicht verstehen, warum Gott die schreckliche Tat zugelassen hat. Dennoch, ihr Glaube wird zur wichtigsten Quelle von Kraft und Hilfe.
Ich werde nie verstehen, warum Gott den Amoklauf zugelassen hat. Und ich werde auch nie verstehen, warum zum Beispiel ich überleben durfte und meine Freunde nicht oder andere nicht. Ich werde es wirklich nie, niemals verstehen und ich werde auch niemals eine Erklärung dafür haben. Ich verstehe das absolut, wenn man an der Stelle sagt, mit dem Gott will ich nichts mehr zu tun haben, der das irgendwie zugelassen hat. Allerdings glaube ich auch an Gott, der uns einen freien Willen gibt und dass Menschen sich einfach wirklich dafür entscheiden können, furchtbar schlimme Dinge zu tun. Und ich glaube auch an einen Gott, der den Amoklauf gesehen hat und mit uns geweint hat. Und wie gesagt, ich werde nie verstehen, warum ich überleben durfte, so heil da rauskommen durfte und andere entweder schwer traumatisiert oder eben nicht überleben durften. Dass diese Referendarin eine einzige Unterrichtsstunde halten durfte, das werde ich niemals verstehen. Ich bin nicht gläubig aufgewachsen, also nicht christlich geprägt in meinem Elternhaus. Ich war im Jugendkreis und bin dann da halt am Anfang immer hingegangen, weil die Leute total cool waren. Und dann habe ich gemerkt, hey, das hat was mit meinem Leben zu tun. Und habe dann auf einem Pfingstjugendtreffen einfach Gott mein Leben gegeben und hatte aber so ein, ich sag mal, Gut-Wetter-Glaube. Also es ist nicht wirklich viel Schlimmes in meinem Leben passiert bis dahin. Und mein Glaube wurde schon sehr auf die Probe gestellt. Und es war auch eine Weile für mich sehr, sehr schwer zu glauben. Aber es war auch tatsächlich die Kirche oder mein Jugendkreis waren auch die Orte, wo ich ein bisschen Kraft schöpfen konnte, wo ich gemerkt habe, da gibt es irgendwie einen Raum für Trauer, für Anklage auch, dass ich Gott auch sagen kann, ich verstehe dich nicht und ich bin wütend. So. Das war so circa ein Jahr, bevor der Amoklauf war, dass ich gläubig geworden bin, sagen wir es mal so. Das war auch mehr ein Prozess. Ich musste immer wieder Ja zu Gott sagen. Also ich bin wahnsinnig dankbar über meinen Glauben, weil er mir einfach die Kraft gegeben hat, weiterzumachen und weil ich nicht wüsste, wo ich heute ohne meinen Glauben, wo ich heute stehen würde, ob ich so strahlen könnte wieder. Ich habe für mich so das Bild, als ob ich war so ein Sonnenschein als Kind und ich hatte eine behütete Kindheit mit ganz, ganz viel Liebe reingelegt, haben meine Eltern und meine Bekannte, meine Freunde. Und an dem Tag ist es wie, wenn ich so alle meine Strahlen verloren hätte. Und ich merke eben auf meinem ganzen Lebensweg oder seit diesem Tag, dass ich immer mehr Strahlen wieder aufsammeln kann. Dass ich immer wieder ja, mehr zu meinem Strahlen wiederfinde. Dass ich weiß, es wird niemals dieses kindliche, ich sag jetzt auch mal naive Strahlen sein, aber dass ich immer wieder mehr Strahlen aufsammeln darf. Also mir wird gerade ein Liedtext im Kopf rum, der geht so, God will make a way when there seems to be no way. Gott wird einen Weg finden, auch wenn es scheint, es wäre da absolut keiner.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der ARD-Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.
Es gibt Menschen, die auch dann nicht aufgeben, wenn es mal schwierig wird. Weil sie eine Idee haben, an die sie glauben. Und damit die Welt ein bisschen besser machen wollen. Um ihre Geschichten geht es in Sparks. Menschen, die uns inspirieren. Da ist zum Beispiel Fabian, der ein Start-up gründet, um Verpackungsmüll zu reduzieren. Bis ihn ein Burnout zwingt, alles zu überdenken.
Ich bin reingekommen, habe meinen Rucksack abgestellt und dann sind mir die Tränen gekommen. Und dann hat unser damaliger CTO mich an der Hand genommen und zur Tür geführt und gesagt, wir sehen uns dann und jetzt ist vorbei, so für den Moment.
Oder Julia, die einen Hotspot für freie Künstlerinnen und Künstler ins Leben ruft. Und dann brennt in einer Nacht alles ab.
Dann hat sie alles überschlagen in dem Moment. Und er sagt mir am Telefon, der Bergfried steht in Flammen.
Wir erzählen euch, wie diese Menschen mit Rückschlägen umgegangen sind und ihre guten Ideen gegen alle Widerstände umsetzen. Sparks, Menschen, die uns inspirieren, ist ein Podcast von BR24. Jetzt in der ARD-Audiothek und überall, wo ihr Podcasts hört.